Ich möchte uns heute keinen langen Abschnitt lesen, sondern zwei Verse aus Lukas, aber aus Kapitel 1. Ich hätte fast Lukas 2 gelesen, sage ich euch, fast. Ich hatte es fast vor. Aber wir lesen mal zusammen aus Lukas Kapitel 1, zwei Verse 67 und 68. Das ist die Situation, wo der Johannes der Täufer von der Elisabeth geboren wird und der Vater, der Zacharias, der kann jetzt endlich wieder reden. Der durfte ja, der wurde ja stumm gemacht von Gott, weil er nicht glauben wollte, dass das kommt. Ja, lass uns die zwei Verse lesen und ich bitte, dass wir uns dazu erheben und dann bete ich noch. Lukas 2, 67 und 68. Und sein Vater Zacharias wurde mit Heiligem Geist erfüllt, weissagte und sprach: Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat sein Volk besucht und hat ihm Erlösung bereitet. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du auch Mensch geworden bist und dass wir hier schon sehen, warum du kommen solltest und was der Johannes vorbereiten sollte, nämlich die Erlösung. Bitte gib uns einfach Gnade, dass wir das heute tiefer verstehen können, dass wir das überhaupt vielleicht das erste Mal begreifen können, was das bedeutet. Bitte rede zu unseren Herzen, gib auch Weisheit zum Verkündigen und die rechten Bilder, dass wir das begreifen können und dir näher kommen heute. Bitte erbarme dich über uns. Amen. Also falls jemand was aufschreiben will, die Predigt heißt ganz einfach Erlösung. Ich habe lange überlegt, kann man die noch anders nennen, aber das ist einfach sehr breit und ich wollte das auch nicht auf irgendwas spezialisieren, weil da schon eine Linie durchgeht. Und wir sehen ja hier, das ist ja das, ne, das passt ja schön in die Adventszeit, ne, dass der Johannes der Täufer geboren wird und was der Zacharias, der Vater, dann sagt. Und das ist ja durchaus etwas Prophetisches. Und der Johannes sollte ja das Volk vorbereiten als letzter normaler, in Anführungszeichen, Prophet auf den Herrn Jesus. Und hier steht, wofür er kam, nämlich zur Erlösung. Er sagt ja hier, er hat sein Volk besucht oder heimgesucht. Das heißt, der Höhergestellte, in diesem Fall der Sohn Gottes, kommt selber zu den Menschen und will sie auf etwas hinweisen. Der hat ein Ziel, wenn er kommt. Und das ist letztendlich die Erlösung. Und wir schlagen mal auf, auch hier im Lukas-Evangelium, Kapitel 24. Und da den Vers 21. Und da haben wir die bekannte Situation nach der Auferstehung, haben aber nicht alle mitbekommen, glauben noch nicht alle. Da gehen zwei Jünger nach Emmaus und der Jesus stellt sich ja zu ihnen und dann fragt er sie, warum die eigentlich so trübsinnig sind. Ein interessanter Gedanke fällt mir gerade ein. Ich weiß nicht, wer den bekannten Mann Friedrich Nietzsche kennt. Friedrich Nietzsche hat oft die Christen kritisiert und ich fürchte, er hat leider oft recht gehabt. Er hat uns nämlich vorgeworfen damals, dass wir so wenig erlöst aussehen. Und jetzt lesen wir das mal mit diesem Vorwurf im Hinterkopf. Ne? Lukas 24, 21, da sagen die beiden Jünger zu Jesus, den sie nicht erkennen. Sie rechnen ja auch gar nicht damit, dass er kommt. Sie rechnen ja nicht mit seiner Auferstehung. Und dann heißt es, wir aber hofften, er sei der, welcher Israel erlösen sollte. Ja, aber alledem ist heute schon der dritte Tag, seit dies geschehen ist. Sie haben eine falsche Vorstellung von Erlösung. Und menschlich kann man die sogar gut verstehen. Also wenn die Römer geherrscht haben damals, dann waren das nicht nette Leute. Das war vor allem für die Juden ziemlich erniedrigend. Die hatten ständig Probleme, wie sie ihre Gottesdienste halten können und die Opfer und solche Dinge, denen ging es echt nicht einfach. Wenn wir zurückdenken, das lesen wir ja wahrscheinlich bald, Lukas 2, die Volkszählung, die war brutal. Da hat das römische Imperium geguckt, wo können wir den Leuten noch was aus der Tasche ziehen, damit wir noch reicher werden. Teilweise gibt es sogar Zeitzeugen, die sagen, das kam unter Folter dann zustande, die Bekenntnisse zu Reichtum, und dann musste man zahlen. Das war nicht schön. Und sie hatten dieses Bild im Kopf. Wenn der Erlöser kommt, wenn der Messias kommt, der gesalbte König von Gott, der Retterkönig, na dann schmeißt er die Römer aus dem Land. Ist doch klar, das ist doch unsere Not. Aber hier geht es um eine ganz, ganz andere Not, die viel tiefer ist. die sogar hinter dem Problem des Römischen Reiches und aller Ungerechtigkeit heute noch ist. Wir schlagen mal einen nächsten Vers auf. 1. Korinther 1, Vers 30. Jürgen, ich habe mich gar nicht so konzentriert gerade. Hast du den gerade gelesen? 2. Korinther, ja, interessant, weißt du warum? Ich lese mal Vers 31 mit. 1. Korinther 1, 30 und 31. Denn durch ihn, das ist Jesus Christus, durch den Vater, seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Damit es geschehe, wie geschrieben steht, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Ich will gar nicht auf die ganzen Begriffe eingehen, nur wenn wir uns über Erlösung Gedanken machen, dann machen wir uns nicht um einen Sachverhalt Gedanken, sondern um eine Person. Dann geht es um ihn und nicht um Sachverhalte. Der löst Dinge aus bei uns, aber es geht um ihn, der es wirkt. Wisst ihr, das ist so, es gibt ein Beispiel in der Bibel, das erwähnt Stephanus in seiner berühmten Verkündigung vor dem Hohen Rat. Er sagte, dass er ist wie Mose. Denn Mose sagte ja damals, Gott wird einen Propheten wie mich schicken, auf den sollt ihr hören. Und der Mose ist wie so eine Vorschattung auf Jesus. Der hat nämlich Folgendes gemacht. Es war interessant, sie haben ihn ja auch abgelehnt eigentlich. Den wollten sie ja gar nicht haben ursprünglich, sind dann doch mitgegangen. Und er hat sie aus Ägypten geführt. Er hat sie herausgeholt aus der Sklaverei. Und die war übel. Die mussten malochen da. Und richtig viel, das ist interessant, das ist ein jüdischer Ausdruck, Maloche. Schwere Arbeit, und dann mussten sich das Arbeitsmaterial irgendwann noch zusätzlich besorgen, aber die gleiche Anzahl an Arbeit leisten. Und das ist ein Bild für die Situation des Menschen, er ist in der Knechtschaft der Sünde. Und er muss das Böse tun. Und er sträubt sich sogar dagegen, wenn er es nicht tun soll. Und das ist unser Problem. Deswegen kommt der Herr Jesus und will dieses Problem lösen. Er will uns loslösen aus der Sklaverei der Sünde. Er will uns davon, ich sage mal ein anderes Wort, er will uns befreien und herausführen aus diesem Zustand. Wir machen jetzt mal ein paar Verse hintereinander. Kolosser 1, Vers 14. Ich lese mal Vers 13 mit. Kolosser 1, 13 und 14. Da steht, er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Also wir haben die Erlösung in Christus. Es geht um eine Person. Ohne Jesus gibt es keine Erlösung. Und in Christus haben wir die Erlösung durch sein kostbares Blut, aber vor allen Dingen Vergebung der Sünden. Wenn der Herr Jesus uns einmal bei der Bekehrung die Sünden vergibt, dann haben wir in dieser Vergebung gleichzeitig die Erlösung von den Sünden. Dann sind wir davon grundsätzlich freigemacht. Das haben wir, das ist Fakt. Jeder, der von Herzen zu Gott umgekehrt ist und an Jesus glaubt, dass er ihn rettet, der hat das. Das ist Fakt. Und dann Epheser 1, da haben wir nochmal einen anderen Aspekt, da steht im Grunde genommen dasselbe, aber mit einem anderen Ausdruck. In Epheser 1, Vers 7, und da steht, in ihm, also in dem Geliebten, in dem Sohn Gottes, in Jesus Christus, haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Also ein Gnadengeschenk. Und wir sagen ja immer, Gnade ist umsonst, das stimmt gar nicht. Gnade hat einen schrecklich hohen Preis. Aber wir brauchen ihn nicht bezahlen. Den hat er bezahlt mit seinem Leben, mit seinem ganzen Blut. Und hier sagt er, die Vergebung der Übertretungen. Was ist Übertretung? Das ist ja eigentlich Sünde. Nur im besseren Wissen. Dann weiß man, dass Sünde war. Man weiß, dass man es nicht tun darf. Und sind wir ehrlich, wir Christen, wir wissen immer, wenn wir sündigen in der Regel. Das wissen wir ja, das ist ja nichts Neues für uns. Wir haben ja mal die Bibel gelesen, wir haben mal Predigten gehört. Wir wissen ja, was wir alles nicht dürfen und was wir tun sollten und nicht tun. Und das meint einfach das Wort Übertretung. Und das ist Sünde wider besseren Wissens. Und selbst das vergibt er uns und erlöst uns davon auch. Sogar davon erlöst er uns. Wie geht das? Römer 3. Eine ganz bekannte Stelle. Ich lese da mal ein paar Verse mehr. Hören wir gut zu. Ich will da nicht drauf eingehen ins Detail in alle Stellen, sondern ihr merkt dann schon, ihr wisst vielleicht schon, an welcher Stelle wir genauer darauf eingehen. Römer 3 ab 19 bis 25. Aber wir wissen, dass das Gesetz alles, was es spricht, zu denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei. Weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden kann, denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Also einmal kurz Gedanken dazu. Wenn ihr wisst, das Gesetz ist eine super Sache, aber sie hilft euch nicht besser zu leben. Sie zeigt euch, dass ihr es eben nicht könnt. Das sagt er uns hier. Die 10 Gebote sind für uns nicht eine Hilfe, besser zu leben. Sie zeigen uns, dass wir eben nicht gut leben, dass wir Sünder sind, dass wir es eben nicht tun. Ne, also wenn ich überlege, jetzt jemand denkt, ja, sollen wir es den Kindern beibringen? Auf jeden Fall. Damit sollten die aufwachsen. Dass die später verstehen, was sie falsch machen. Und dass sie es nötig haben, dass was passiert. Ich lese weiter. Jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird, nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Also man wird jetzt nicht gerettet, weil man sich mal mehr anstrengt, sondern weil man ihm Glauben schenkt, ihm Vertrauen schenkt, dass das stimmt, was er sagt. Nämlich, jetzt geht es hier nämlich weiter. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Also, das heißt, das Wesen Gottes, sein herrliches Wesen ist der Maßstab. Das müssen wir uns mal bewusst machen. Sein Maßstab, den er uns Menschen anlegt, ist er selber. Und da reicht keiner ran von uns. Niemand kann hier sagen, ich auch nicht, dass ich da irgendwie ranreichen würde und wenigstens so halbwegs klarkommen würde damit. Das können wir nicht. So dass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch die Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren. Gott hätte sie bestrafen müssen und er hat gewartet, bis Jesus ans Kreuz ging, bis Jesus auf die Welt kam und ans Kreuz ging. So lange hat er gewartet. Und im Grunde genommen wartet er immer noch, dass nämlich das passiert, dass diese Erlösung in Christus Jesus zu dem Menschen kommt, indem er glaubt. Indem er glaubt, dass sein Blut ihn rettet. Dass es dich sauber macht, darf ich das mal so sagen, reinwäscht. Also ich weiß nicht, wie es ja euch geht, ne, aber ich finde es furchtbar, wenn man eingeladen ist und dann muss man Suppe essen. Oh, so gefährlich. Versteht ihr? Da hast du schnell so eine schmutzige Weste, hast keine reine Weste mehr. Und so sehen wir aus vor Gott, ziemlich beschlabbert, darf ich das mal so sagen? Und genauso billig sind wir auch vor Gott. Und er sagt, das geht weg, indem wir glauben, dass sein Blut uns reinwäscht von jeder Sünde, dass wir in seinem Blut die Erlösung haben, dass er uns, sagen wir es mal in einfachen Worten, dass er uns einfach befreit davon, dass er uns rettet, ja? Ich weiß, retten ist auch ein anderes Wort im Griechischen, aber wir dürfen nicht immer alle Worte steril voneinander trennen. Die gehören einfach zusammen. Da meint er im Grunde genommen auch, dass Dinge, die zusammengehören, einfach untrennbar. Ohne Errettung gibt es keine Erlösung, ohne Erlösung keine Rettung. Das gehört einfach zusammen. Wenn er verschiedene Aspekte dann zeigen will in dem Moment. Also, wir werden gerecht vor Gott, wir werden befreit von der Macht der Sünde durch den Herrn Jesus, der sein Blut gegeben hat für uns am Kreuz, der gestorben ist. Wenn man das glaubt, wird man erlöst. Und diese Erlösung, das ist ja nicht, und das ist ja oft unser Problem, jetzt kommen wir nämlich zu dem Problem langsam, was wir mit Erlösung haben. Die Erlösung ist ja ewig. Die ist ja nicht nur für einen Moment da. Dass wir mal einen schönen Bekehrungstag erleben und vielleicht kennt ihr das dann, ein Zeugnis heißt es dann oft. Und dann hatte ich auch diese wunderbare Freude. Ja, und irgendwann ist sie wieder weg, oder? Sind wir ehrlich. Irgendwann wird's, ne, dann sehen wir nicht mehr so erlöst aus. 1. Petrus 1, 18 und 19. Das sind eigentlich ganz bekannte Verse. Wenn ich sie gleich lese, dann fällt es uns allen ein. 1. Petrus Kapitel 1, 18 und 19. Ich weiß, das fängt jetzt mit einem Denn an. Da kommt ein Sachverhalt vorher, das könnt ihr zu Hause nachlesen. Und Vers 18 heißt es dann, denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid, aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, also die Lebensführung, wie man lebt, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Also denn Jesus, der konnte geopfert werden am Kreuz für unsere Schuld, weil er halt perfekt war. Und mit seinem Blut sind wir erkauft worden. Und er sagt ja, wir sind losgekauft von einem nichtigen Wandel, den wir alle von Papa kennen. Ich habe gerade meiner Tochter was zugeflüstert. Sie sagte, Papa, ich kann erkennen, dass du heute predigst. Hast du hier das Headset an, ne? Dann beug ich mich zu ihr runter und sage, du, weißt du, worüber der Papa heute predigt? Über das, was er am wenigsten kann. Ruhig bleiben. Ja, ich weiß, hier denkt ihr, der kann ruhig bleiben. Aber mit den Kindern zu Hause ist das... Ich habe mal so einen Satz gehört, da sagte jemand mal, man predigt das am besten, was man am dringendsten zu lernen hat. Denn dann musst du. Du musst dann lernen. Hast dann keine Ausrede mehr. Und hier sagt er, wir sind davon erlöst, losgekauft, sagt er hier. Ne? Und abgekauft von der Sünde und vom Teufel. Und jetzt haben wir ein Problem. Jetzt gucken wir alle in unser Leben. Also weniger jetzt hier unbedingt, aber vielleicht auch hier, aber zu Hause, wenn wir alleine sind, wenn uns keiner sieht. Dann stellst du fest, oh, da ist aber irgendwie wenig Erlösung da. Da sieht man so wenig von dieser Erlösung. Und manchmal sehen wir sie auch so wenig in der Gemeinde. Was ist da los? Ne, denn bei der Erlösung geht es nicht nur, das sagte ich ja gerade, um einen Sachverhalt, sondern um eine Person, die lebendig ist, die in unseren Herzen lebendig sein sollte. Dann passiert was. Dann verändert sich ein Leben. Und lass uns mal aufschlagen. Das ist, ich weiß, ein ganz übler Vers. Zwei Verse. 2. Korinther. 12. 2. Korinther Kapitel 12. Und zwar 20 und 21. Und wir haben ja hier die Situation, die Korinther, die lernen wir in diesem zweiten Brief als eine Gemeinde kennen, die ja angefangen hat, Buße zu tun. Der Paulus Sachen erzählen, die hätte er im ersten Brief gar nie schreiben können. Ganz persönliche Dinge über seinen Aposteldienst, über sein Leben als Christ, als Missionar. Das könnte er im ersten Brief hätte er das nie schreiben können. Jetzt kann er das, aber jetzt schreibt er ihnen hier was. 2. Korinther 12, 20, 21. Denn ich fürchte, wenn ich komme, könnte ich euch nicht so finden, wie ich wünsche. Und ihr könntet auch mich so finden, wie ihr nicht wünscht. Es könnte Streit unter euch sein, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Verleumdung, Verbreitung von Gerüchten, Aufgeblasenheit, Unruhen, so dass mein Gott mich nochmals demütigt bei euch, wenn ich komme und ich trauern muss über viele, die zuvor schon gesündigt und nicht Buße getan haben wegen der Unreinheit und Unzucht und Ausschweifung, die sie begangen haben. Sind wir ehrlich, das sind die Probleme der Christenheit, oder? Tun wir nicht so, dass alles super wäre immer. Ne? Nicht alle Probleme kommen auch sicher nicht bei uns vor, ich sehe die nicht, aber sind wir mal ehrlich, was ist in unseren Herzen manchmal los gegenüber den Geschwistern? Was wohnt da manchmal und lebt da drin und ist eifersüchtig und reagiert dann gefühlsmäßig und explodiert vielleicht oder vielleicht fressen wir uns auch einfach in uns hinein. Und Paulus sagt, es hat einen Grund. Es hat einen Grund, weil man vorher nicht Buße getan hat. Weil vorher Dinge liegen geblieben sind. Und das muss ja nicht gleich Unzucht und Ausschweifung sein, also ausschweifendes, was sagen wir, übertriebener Konsum oder solche Dinge, ja, oder gleich Unzucht sein. Das kann mit Unreinheit anfangen. Daher kommt ja alles. Dass ich mich beschmutzen lasse. Ja. Wenn ich die Musik dieser Welt höre, dann werde ich beschmutzt. Das kann mir keiner erzählen, wenn das Radio anmacht, dass das neutral wäre, was die Leute da singen. Das ist in der Regel Unzucht und Selbstsucht und, wie heißt das moderne Wort heute aus dem Englischen? Pride. Stolz. Wenn ich das fleißig konsumiere oder werde ich beschmutzt einfach. Das geht nicht spurlos an mir vorbei. Da muss ich mich reinigen lassen, wenn ich solche Dinge habe. Oder was wir sonst in den Medien finden, in Okkultismus und solchen Dingen, da muss ich mich von reinigen lassen. Am besten gar nicht beschmutzt werden natürlich. Aber ich muss dann Buße tun. Ich muss umkehren von diesen Dingen. Ja, manchmal wundern wir uns, warum sind wir so? Warum reagieren wir manchmal so? Naja, das hat einen Grund, der davor passiert ist. Der kommt ja irgendwo her. Auch bei uns, gerade bei uns Christen, hier schreibt er ja an uns, also an die Korinther, aber das gilt ja uns, was er hier schreibt. Vom Prinzip her gilt es genau uns heute so. Und wir kennen ja die berühmten Verse, 1. Johannes 1, 7 und 9, das Blut Jesu Christi reinigt uns von aller Sünde und wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht und vergibt uns die Sünde. Dann reinigt er uns davon wieder, von jeder Ungerechtigkeit. Und das müssen wir in Anspruch nehmen, wisst ihr, das ist kein netter Vers. Der ist todernst, der ist elementar wichtig für uns Christen. Mir sagt einmal jemand, da habe ich mich wieder versündigt. Ja, dann kann ich ja nicht gleich beten und Bibel lesen gehen. Doch, habe ich ihm gesagt, genau das machst du. Dann gehst du mal an Jesus und bekennst das und dann liest du deine Bibel wieder und dann fängst du wieder an zu beten. Das ist ja die Falle des Teufels. Ja, ich kann ja so nicht vor Gott kommen. Und dann verschludert man das. Und dann sind wir ehrlich, irgendwann vergisst man es auch, dann ist einem das nicht mehr bewusst. Ja, aber Gott ist das bewusst. Gott kann nicht über Sünde hinwegsehen. Das hat er eine Zeit lang gemacht. Aber in unserem Leben des Christen wird er nicht über Sünde einfach hinwegsehen, wenn wir sie liegen lassen. Das muss mit ihm geklärt werden. Es ist ja auch klar, wem man die Sünden bekennt. Unserem hohen Priester, nicht den Menschen. Kann vielleicht mal eine Hilfe sein, will ich nicht ausschließen. Aber normalerweise geht man zum Herrn Jesus und demütigt sich vor ihm und sagt, ich habe gesündigt. Und wisst ihr, ich sage euch mal was. Mittlerweile fällt mir das schwer. Weil ich weiß, wie heilig er ist und weil ich weiß, dass er die Christen auch straft für ihre Sünden. Aber wenn wir zu ihm kommen, dann haben wir die Zusicherung, dass er uns vergibt. Dann wäscht er uns wieder rein und dann bin ich auch im Grunde genommen wieder in diesem Zustand, dass ich befreit von diesen Dingen bin. Dann muss ich sie nicht tun. Und jetzt sagst du vielleicht, ja schön, das mache ich ja ständig, aber irgendwie, ich krieg's trotzdem nicht hin. Bin seit 10 Jahren gläubig vielleicht und lebe immer noch so. Oder 15 oder 20. Und irgendwie ist da nicht so viel passiert. Lass uns mal einen Vers aufschlagen. Es ist auch ein bekannter Vers. Galater 2. Ich weiß, da kommt das Wort Erlösung nicht vor. Aber ich denke, wir werden das sehr schnell begreifen, warum es eben doch auch diese Erlösung ist, die hier beschrieben wird. Galater 2, 19, 20. Nun bin ich aber durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben, um für Gott zu leben. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich dahingegeben hat. Er sagt hier was und das ist eine brutale Wahrheit. Wir sind mit gekreuzigt und ihr wisst alle, was eine Kreuzigung ist. Das ist eine brutale Hinrichtung. Und er sagt über uns, ihr seid mitgekreuzigt. Die Erlösung tut ganz schön weh, weil ich dann nicht mehr das machen kann, worauf ich Lust habe. Wonach mir gerade ist, was da brodelt in mir, dem ich gerne nachgeben würde. Erlösung heißt, ich mache das nicht mehr, das ist anstrengend. Und er sagt, ihr seid es von der Stellung her, als ihr gerettet wurdet, als ihr erlöst wurdet, am Tag eurer Bekehrung, seid ihr mitgekreuzigt worden. Und jetzt, ja, wir leben ja noch. Ist ja klar, sagt Paulus uns auch. Ist ja klar, du lebst ja noch. Aber im Grunde genommen sollst jetzt du nicht mehr leben, sondern er soll durch dir leben. Wenn wir mitgekreuzigt sind, dann sind wir auch mit auferstanden zu einem neuen Leben. Dann haben wir ein neues Leben, was wir jetzt also im Fleisch, also Fleischern, einfach vom Menschsein, Körper haben her. Ja, das leben wir im Vertrauen, im Glauben an den Sohn Gottes. Das ist das, was unser Leben ausmacht, dass ich ihm Glauben schenke, dass das neue Leben wirksam wird bei mir. Und dann heißt es ja hier weiter, der mich geliebt und sich selbst für mich dahingegeben hat, er hat einen sehr hohen Preis dafür bezahlt. Lasst uns mal etwas weiterblättern hier im Galaterbrief, Kapitel 5. Vers 24, die aber Christus angehören, Die haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Lüsten. Wer eine Bibel mit hat, steht das bei jemand in einer anderen Zeitform? Steht bei dir auch gleich? Vergangenheitsform?
Ja.
Ich meine, ich habe es mal gehört von einem Übersetzer, du kannst das auch, die machen das. Die tun das. Die sind in dem Tun, immer sich zu kreuzigen. Das hört da nicht auf. Das muss ich jeden Morgen neu machen. Wenn ich die Füße neben dem Bett auf den Boden stelle, dann muss ich, es wäre eine gute Angewohnheit, dann zu beten, Jesus, ich bin mit dir gekreuzigt an diesem Tag. Ich bin tot für meine Leidenschaften und meine Lüste, für meine Begierden. Dann bin ich tot. Und jeder weiß ja, wo er Leidenschaften hat, wo er Begierde hat, wo er nicht darf, aber trotzdem will. Wo man aufbegehrt gegen den anderen, vielleicht auch gegen Gott. Er sagt, ihr seid dafür tot. Wisst ihr, wer am Kreuz hing, er ist sicher gestorben. Hätten sie den nicht vorher abgenommen. Aber die haben die in der Regel nicht vorher abgenommen. Wenn die Römer ans Kreuz geschlagen haben, den lassen, haben sie auch hängen lassen, bis er stirbt. Und sagt, dann seid ihr Tote, jetzt haltet das auch, dass ihr solche Leute seid. Ihr seid tot dafür. Jesus sagt uns in Markus 8, Vers 34. Ganz berühmte Stelle. Es steht nämlich Markus 8, 34. Und er rief die Volksmenge samt seinen Jüngern zu sich und sprach zu ihnen. Jetzt redet er zu allen. Also wenn du jetzt nicht Christ bist, hör zu. Ist wichtig auch für dich, ist für jeden Menschen wichtig. Wer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Wenn du Christ werden willst, wenn du Christ sein willst, dann haben wir einen Befehl vom Herrn Jesus und der ist keine Option für uns. Der gehört zur Bekehrung dazu und zum Leben danach, dass man dieses Hinrichtungsinstrument seines Egos auf sich nimmt. Dass ich bereit bin, ich weiß, wir schaffen das nicht immer. Am Anfang, ne, vielleicht so Feuer der ersten Liebe, dann hat man den Eindruck, kein Ego mehr da, ne, und dann schlägt es irgendwann zurück. Ich weiß, dass das schwer ist. Aber deswegen sollen wir das ja tun, was hier steht. Das Kreuz auf sich nehmen. Und das müssen wir jeden Tag tun. Jeden Tag das Kreuz tragen. Und er sagt dir weiter, denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen und um das Evangeliums willen, der wird es retten. Und wisst ihr, was da steht für Leben? Da steht Psyche im Griechischen. Du verlierst deine Seele am Ende. Das tut weh. Wir sehen oft nur die Freude, das ist auch richtig so. Lass die frisch Bekehrten sich mal freuen. Das ist auch ein Grund zur Freude, da sollten wir uns echt mitfreuen, dass die gerettet sind, dass sie die Erlösung jetzt haben. Das ist wunderbar. Aber das kostet viele Nerven. Weil ich meiner Seele nicht mehr Raum geben darf, wie sie es gerne hätte. Durch diese seelischen Regungen, die muss ich ans Kreuz nageln. Darf ich das mal ganz brutal bildlich sagen. Ich muss meine seelischen Regungen, die ich habe, ans Kreuz nageln. Ich muss ihnen widerstehen. Die dürfen keine Chance haben. Das ist das, was er hier sagen will. Denn was wird es einem Menschen helfen, wenn er die ganze Welt gewinnt und sein Leben, steht wieder Psyche, verliert? Was hilft mir das? Ich habe die ganze Zeit das Leben aufgepasst, dass meine Seele gesund ist, ich mit keinen miesen Menschen zusammen bin. Wisst ihr was, wenn man das als Christ machen wollte, dürfte man in keine Gemeinde gehen. Ja. Und wir sind da alle, sind wir ehrlich, in guter Gesellschaft, oder? Was wir uns manchmal alles, was wir Christen uns untereinander manchmal antun. Und hier liegt das Problem. Man will einfach nicht das Kreuz tragen. Es ist unangenehm. Das Ding ist einfach rau und hart und schwer. Das will man nicht. Und trotzdem sagt Jesus, das sollt ihr tun. Wenn sonst die Erlösung nicht wirkt. Ihr erlebt sie da nicht. Ihr habt sie irgendwo in eurem Herzen. Aber sie verstaubt da. Und das soll ja nicht sein. Er sagt zum Beispiel in Römer 8, Vers 11. Das ist ein ganz bekannter Abschnitt, Römer 8, ab 11. Da steht ja, Wenn aber der Geist dessen, also der Geist Gottes, der Heilige Geist, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Dann ist man nicht mehr tot in Sünden. Aber ist euch das aufgefallen? Er sagt, ihr wirkt. Das muss dazu kommen. Das ist nicht einfach da. Das muss gehen. Und das heißt hier weiter, so sind wir also, ihr Brüder, dem Fleisch nicht verpflichtet, gemäß dem Fleisch zu leben. Unserem Fleisch heißt seelischen Regungen, wenn ich es ganz einfach sagen darf. Ich muss das nicht mehr tun. Wisst ihr, wir sind manchmal so, wir brauchen ja mal Bilder, damit wir uns das vorstellen können. Stellen wir uns mal vor, wir sind hinter Gittern im Gefängnis, in einer Zelle, Einzelzelle. Du mit dir selber allein. Furchtbare Vorstellung, oder? Sind wir mal ehrlich. Und der Jesus schließt die Tür auf. Das ist die Erlösung. Und was machen wir? Wir stellen uns neben die Tür an die Gitterstäbe und halten uns fest. Ach, ich krieg das alles nicht hin. Und irgendwann geben wir auf und werden müde. Mann, sind wir blöd. Entschuldigt den Ausdruck, aber Mann, sind wir blöd. Wir müssen nur rausgehen. Wir müssen nur sagen, Jesus, ich glaube dir das und dann erlebe ich das auch. Aber wir glauben ihm das nicht. Wir sind da so festgefahren und manchmal bilden wir uns ein, dass wir schon ganz gut sind. Das sind wir ja gar nicht. Wir werden auch nicht, ich persönlich werde ja auch nicht besser. Ich kann nur weniger werden. Ich kann nur mehr sterben. Er muss mehr werden. Der Geist muss es dann wirken in uns. Denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben. Sagt er nicht den Ungläubigen. Das sagt er uns. Das gehört zu eurem Christenleben einfach dazu. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Mann, Paulus musste immer so brutal sein. Ja, das ist echt ein Nervenaufwand. Wenn ich mich gegen die Sünde stelle, dann fange ich an, nervlich zu leiden, weil ich das ja so gerne will. Ich will das, sind wir ehrlich, wir haben so Lust drauf. Sind wir ehrlich, wir haben manchmal sogar Lust drauf, jemanden anzufahren, weil es in uns brodelt. Na, vielleicht bist du ein bisschen anderer Charakter, aber wir haben ja Lust drauf, das zu tun. Da steckt er in uns drin und sagt, ihr müsst es töten. Und so werdet ihr leben. Dann wird man geistliches Leben bei euch sehen. Dann werdet ihr es erleben. Dann werdet ihr sehen, wie die Erlösung bei euch im Alltag aussieht. Das sagt er uns. Aber du musst töten. Du musst hingehen und sagen, nein, das tue ich nicht mehr. Herr Jesus, ich glaube dir, dass ich es nicht tun muss. Ich weiß, das hört sich komisch an. Aber da ist der Schlüssel. Man darf nicht nach der Bekehrung aufhören, diesen Glauben zu haben. Ich muss dann weiter vertrauen, dass er es wirkt. Denn ich kann es nicht. Ich kann nicht hingehen und gehorsam dem Wort Gottes, den Geboten Gottes gegenüber erzwingen. Es funktioniert nicht. Paulus beschreibt das im Kapitel davor mal. Er sagt, die Sünde ist deswegen so überaus als Sünde erkennbar, weil sie das Gesetz Gottes nimmt und dann extra tun will. Das Gesetz ist echt ein Problem für uns. Deswegen muss er uns auch davon befreien. Das heißt ja nicht, dass wir es jetzt machen können, was da ist. Das heißt es noch lange nicht, das, was da verboten ist oder sowas. Aber er muss uns davon frei machen und seinen Geist geben. Den, das haben wir ja gelesen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat. Dieses neue Leben, das will er uns geben. Und er sagt dann, denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Das heißt im Umkehrschluss, bei wem das nicht ist, der ist nicht Sohn Gottes, ist nicht Kind Gottes. Sagen wir es mal mit unseren Worten. Da ist der Geist beim Gläubigen drin, der will ihn leiten. Paulus warnt mal davor, sagt, betrübt ihn nicht. Lasst ihn sein Werk tun. Widerstrebt dem nicht. Geht nicht extra in die Situation und Orte, wo ihr das nicht könnt. Manche muss ich, also ich muss ja mit meinen Kindern morgens aufstehen, am Frühstück sitzen. Da kann ich nicht weggehen. Da muss ich auch hin, das ist auch meine Pflicht, das will Gott ja sogar. Ja, aber ich muss nicht dahin gehen, wo ich von der Welt und von der Sünde weit wund geschossen werde und dann kann ich nicht mehr. Da hatten wir eben ein paar Beispiele zu. Also, vom Geist Gottes leiten lassen. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, da haben wir es wieder, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Das ist Freiheit, das ist in Gottes Augen Freiheit und Gott ist der Maßstab für das, was ist und was nicht ist. In Gottes Augen ist es Freiheit, wenn du ihm unterworfen bist, frei von der Sünde. Paulus sagt, ich bin ein gebundener Christi. Vielleicht kennt ihr dieses Beispiel. Ein Fisch ist an das Wasser gebunden. Da kann er leben. Wenn er an den Strand gespült wird, ans Land gespült wird, dann stirbt er ganz brutal. Der trocknet aus. Dauert, bis er dann tot ist. Brutal. Und so brauchen wir Menschen auch, Gott, um zu leben. Wir müssen an ihn gebunden sein, damit wir frei sind von der Sünde. Wir brauchen das, um zu leben. Wir brauchen ihn als Vater. Und dann noch ein Gedanke hier, ein bisschen weiter in diesem Kapitel. Und dann kommen wir auch langsam, das müsst ihr euch jetzt, da kommt ja gar nichts raus, das müsst ihr euch jetzt aber mal im Kalender anstreichen, wir haben kurz vor 11. Ich habe noch nie um 11 aufgehört zu predigen. Lass uns das hier mal lesen, diesen einen Vers in Römer 8, Vers 23, ein bisschen weiter. Ich lese mal ab 22. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und mit in Wehen liegt bis jetzt. Ist ja Adam gesündigt, hat er uns ja das Problem eingebrockt. Aber es hilft nichts, Adam anzuschimpfen. Ja, wir sitzen sowieso in der Pampe drin. Aber in dem Moment ist was passiert, nämlich die ganze Schöpfung ist ins Elend gerissen worden. Die Schöpfung, die Tiere sind ja nicht unter der Sünde oder die Bäume, aber das Elend ist da, das sehen wir ja auch. Wir sehen also, wie die Umwelt kaputt geht. Und was wir teilweise damit machen, mit unserem Raubbau manchmal. Und er sagt, die mitseufzt und in Wehen liegt, die warten darauf, dass etwas kommt. Und nicht nur sie, sondern auch wir selbst, die Erstlinge des Geistes haben. Auch wir erwarten seufzend die Sohnesstellung, die Erlösung unseres Leibes. Jesus stellt uns was in Aussicht. Er sagt, ich werde euch euren Leib erlösen. Wisst ihr, Erlösung haben wir, wenn wir gerettet sind in unserem Geist. Dann ist er wieder lebendig vor Gott. Wir sind nämlich geistlich tot für Gott, wenn wir Sünder sind. Und dann ist er erlöst von der Macht der Sünde, unserer Geist. Dann haben wir einen Vater im Himmel. Dann haben wir einen Herrn Jesus, zu dem wir immer kommen können. Aber die Seele ist nicht einfach erlöst bei der Bekehrung, sondern brauchen wir das Kreuz für. Das haben wir uns ja eben angeguckt, damit die Erlösung wirksam wird. Und für unseren Leib, sagt er, wir warten, dass der Jesus wiederkommt und wir einen neuen Leib kriegen. Da, wo keine Sündhaftigkeit mehr drin ist. Dann werden wir verwandelt werden, sagt Paulus an anderer Stelle. Dann sind wir das Problem endlich los. Das ist die Hoffnung, die der Herr Jesus den Christen mitgibt. Erlösung des Leibes, dass das elendige Problem wirklich los ist, dann ein für alle Mal. Ins Fort. Aber so lange müssen wir hier bleiben und das Kreuz anwenden. Das Kreuz Jesu. Und nicht als Methode, sondern als Hinwendung zu ihm. Dass wir vor ihm stehen, gewaschen in Jesu Blut, damit der Heilige Geist das in uns wirken kann. Dass wir diese Erlösung leben, damit man hier reinkommt, damit der Friedrich Nietzsche kommen könnte, wäre er nicht gestorben schon lange, hier reinkommt und sagt, guck mal, die Coesfelder Christen, die sind irgendwie anders, die sind wirklich frei. Also da sehe ich Freude und Leuchten in den Augen. Die hauen sich auch nicht alles um die Ohren. Die sind irgendwie anders. Ein Vers zum Abschluss. Hebräer 12, 1 bis 3. Ich habe mich versprochen, ich lese danach noch einen Vers. Und dann seid ihr fertig mit mir. Keine Sorge. Ganz berühmte Stelle, Hebräer 12, 1 bis 3. Ja, ich habe euch ja letztes Mal, habe ich euch so abgefertigt, gesagt, ich werde das jetzt nicht mehr lesen. Aber heute will ich das lesen. Wir brauchen ja auch den Zuspruch. Der ist ja wichtig. Wir sind ja eben nicht uns selbst überlassen als Christen. Da steht es ja in Hebräer 12, da kommen ja die ganzen Glaubenshelden, nennen wir sie ja aus der Zeit des Alten Testaments. Und dann heißt es hier, da wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben. Das ist ja schon ein interessantes Bild, ne? So Wolke. Ich bin gestern durch den Nebel gefahren. Der ist ja nicht greifbar für uns, so wie die Menschen ja schon lange tot sind. Wir können ja auch nicht mehr fragen und anfassen und so, aber wir können das nachlesen. Das heißt ja auch im Korintherbrief, dass die Schriften uns gegeben sind, damit wir durch sie Hoffnung fassen. Das Alte Testament ist da, dass du Hoffnung fasst, dass du Mut nicht verlierst. Also, die Wolke von Zeugen haben so, lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, oh Mann, geht das manchmal leicht. So schnell kannst du gar nicht gucken. Und dann sitzen wir schon wieder in der Tinte. Und lasst uns mit Ausdauer laufen in einem Kampf, der vor uns liegt. Und ihr Lieben, das ist ein Kampf. Das ist Kampf, das ist ekelig. Wisst ihr, in Europa haben wir auch einen Kampf. Ist nicht schön. Und ansonsten an allen möglichen Ecken und Kanten dieser Welt ist Krieg. Das ist furchtbar. Wir haben sowas auf geistliche Art auch. Und der erste Gegner, der immer vor uns steht, das ist der, der uns im Spiegel anguckt. Das sind wir selber. Indem wir hinschauen, das heißt eigentlich wegschauen von dem ganzen Zeug, das nicht, wir sollen uns nicht immer uns selber angucken. Och, bin ich schlecht und ich schaffe das alles nicht. Das sollen wir auch nicht machen. Wenn wir gesündigt haben, bekennen wir es dem Herrn Jesus, dann lassen wir es da liegen. Das müssen wir unserem Herzen auch manchmal sagen. So, jetzt sei mal ruhig, ich habe es dem Herrn Jesus bekannt, der hat es mir vergeben, der hat mich jetzt abgewaschen mit seinem Blut. Jetzt beruhig dich mal. Ich muss jetzt weitermachen. Kennt ihr das aus dem Psalm 51? David tut Buße über schreckliche Sünde. Und im selben Psalm sagt er, denn ich will die Übertreter deine Wege lehren, dass sich die Sünder zu dir bekehren. Der lässt sich keine Zeit zum Trübsal blasen. Der macht dann weiter. Also lasst uns hinschauen, wegschauen von allem anderen auf. Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete. Und wisst ihr, Jesus musste das Kreuz für uns erdulden, damit wir erlöst werden. Wir müssen das Kreuz erdulden, unser eigenes Kreuz, damit die Erlösung wirksam wird. Nicht, dass wir gerettet werden. Das passiert aufgrund seines Kreuzes, seines Todes. Da können wir nichts dazu tun. Aber wir müssen uns in dieses Schicksal begeben, wenn ich das mal so formulieren darf, damit es wirksam wird bei uns. Und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Wisst ihr, wenn man es schafft, ruhig zu bleiben und nichts zu sagen und nicht zu kontern, wenn dich jemand angreift, ja, dann fühlt man sich manchmal als Verlierer. Hast dich ja nicht verteidigt. Und vielleicht ist es noch schlimmer, wenn dann die anderen Menschen das auch so sehen. Ich habe das ja eine Zeit lang öfter gemacht, jetzt so gut wie gar nicht mehr, aber habe dann manchmal in katholischen Messen gesungen, beruflich einfach. Und dann kommt da in einer Kirche der Priester nach vorne und hält die Predigt und sagt, allen Ernstes, das hat er echt gesagt. Ich saß da, ich dachte, der hat nicht mehr alle? Ich weiß echt nicht. Er sagte, Jesus hat am Kreuz versagt. Verstehen wir? Die Schande für nichts achtete. In den Augen eines Weltmenschen, eines überzeugten Sünders, ist der Jesus ein Versager. Der kann das nicht sehen, solange Gott ihm das nicht zeigt, dass er eigentlich gewonnen hat. Dass er eigentlich das größte Problem gelöst hat. Danach konnte er nur noch von den Toten auferstehen, weil er ja selber ohne Sünde war. Er konnte ja nicht im Tod bleiben. Der Tod kann nur Sünder halten. Er konnte das nicht. Er ist der wahre Sieger und er hat sich zur Rechten Gottes gesetzt. Das macht man ja, wenn man mit der Arbeit fertig ist. Jesus hat alles vollbracht. Auf den sollen wir unseren Blick ausrichten. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Wisst ihr, daran kann man schon den Mut verlieren, wenn es nicht klappt. Da kann man kaputt dran gehen. Und er sagt, aber seht trotzdem auf ihn. Und man kann auch daran kaputt gehen, selbst wenn es gelingt bei dir. Du erlebst die Erlösung, ja, dann hast du aber mit den anderen ein Problem, weil es sie dann stört. Das greift sie an, das macht sie ein schlechtes Gewissen. Was bei ihr nicht funktioniert. Wo sie vielleicht nicht mal wiedergeboren sind. Dann haben sie ein Problem mit dir. Es äußert sich nicht immer so, aber das gibt's auch. Und das kann uns auch den Mut rauben. Und er sagt, behaltet den Mut jetzt. Vor allem in Bezug da auf diesen Kampf, auf diese Erlösung, indem ihr auf ihn hinschaut. Darf ich dich fragen, wo guckst du immer hin? Also jetzt nicht mit den Augen, das ist schon klar, ja. Aber wo gucken wir immer hin? Wo ist unser Blick drauf gerichtet? Auf Beruf, Probleme der Familie, die Gemeinde. Und wo ist der Jesus in deinem Blickfeld? Die Gemeinde ist der Ort, wo man gemeinsam auf Jesus blickt. Machen wir das? Machst du das auch? Das müssen wir uns klar machen. Was ist wirklich mein Mittelpunkt? Was beherrscht uns wirklich? Mich persönlich? Und nur dann kann ich mithelfen, dass eine Gemeinde auch so ist. Fängt immer bei mir an. Also, lasst euch hier nicht den Mut nehmen, sondern guckt auf Jesus und dann wird die Erlösung auch wirken. Versprochen, letzte Vers. Ist wirklich der letzte. Matthäus 1, Vers 21. Jetzt lese ich doch noch ein bisschen Weihnachtsgeschichte. Also ein bisschen davor. Der Josef hat ja gesehen, dass seine fest verlobte Frau, dass sie schwanger war. Der hat ja keine Ahnung gehabt, warum die schwanger ist, dass Gott ein Wunder getan hat. Und da wollte er sie eigentlich verlassen, dann kommt ja der Engel zu mir im Traum und sagt, nee, mach dir mal keine Sorgen, die hat mit keinem anderen was gehabt, du nimmst sie, das, was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist, Da ist nichts gelaufen. Und er sagt dann der Engel sagt zu Josef, Matthäus 1, 21, sie wird aber einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Und ich denke, jetzt haben wir ganz neu vielleicht mal, als Erinnerung vielleicht auch, einfach mal dieses Erretten von den Sünden vor Augen bekommen. Das meinte ich eben. Wir dürfen die Worte nicht steril trennen, Erlösung und Errettung, auseinanderreißen. Das sind zwei Dinge für sich. Nein, nein, die gehören schon zusammen. Und wenn er uns von den Sünden errettet, dann befreit er uns von ihnen. Und deswegen ist das, was wir Weihnachten nennen. Lass uns das nicht vergessen. Wenn wir Advent haben, ich weiß, Advent, ich sage auch immer, Dezember ist der schlimmste Monat, alle wollen was von dir und muss überall hin und da noch eine Feier und arbeiten musst du auch noch ganz normal und Dienst ist ja auch noch da. Boah, ich wäre mal froh, wenn der 27. ist. Ist der Stress vorbei. Aber vielleicht schaffen wir es zwischendurch mal, das zu denken. Jesus hat uns errettet von den Sünden, das heißt, wir sind befreit. Wir haben nicht die Pflicht, es zu tun. Wir können Sieg haben. Lasst uns das mitnehmen.